VBU to go, der Podcast für Arbeitgeber. Fakten einfach erklärt. Der Podcast der VBU geht spannenden Themen aus Arbeitsrecht, Personalmanagement und Arbeitswirtschaft auf den Grund.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts für Arbeitgeber VBU to go. Mein Name ist Michael Spunk, ich bin Geschäftsführer bei der VBU.
Und mein Name ist Jule Hager-Jürgens, ich bin Wirtschaftspsychologin und im Bereich Personalwirtschaft hier bei der VBU zuständig. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema Stellenanzeigen und auf welche Besonderheiten man dabei achten sollte. Denn wie heißt es so schön, man hat keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und bei dem aktuell herrschenden Bewerbermarkt, War of Talents, wie man das so nennt, muss eine Stellenanzeige nicht nur die Aufmerksamkeit von potenziellen Bewerbern irgendwie wecken, sondern auch direkt so überzeugend sein, dass man auch den Bewerbungsbutton am Ende der Stellenanzeige klickt. Die Herausforderung besteht also darin, die ganzen wichtigen Informationen in einem knappen Text zu verpacken, da ein Bewerber durchschnittlich nur 30 Sekunden auf einer Stellenanzeige verweilt und somit alle Informationen bekommen muss in der Zeit.
Das ist aber eine Herausforderung, denn gleichzeitig müssen wir rechtlich darauf achten, dass keine Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion und Weltanschauung, Behinderung oder ethnischer Herkunft stattfindet. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG genannt, bietet hier klare Richtlinien, die wir befolgen müssen. Denn bei einem Verstoß gegen dieses Benachteiligungsverbot kann ein Schadensersatzanspruch oder eine Entschädigung, so quasi ein Schmerzensgeld, geltend gemacht werden. Und Einfallstor für solche Ansprüche sind diskriminierende Stellenanzeigen.
Herr Schwung, bei meiner Recherche habe ich mal so ein bisschen geguckt, wie sich Stellenanzeigen im Laufe der Zeit verändert haben. Ich habe jetzt mal eine Stellenanzeige von 1912 rausgesucht. Dort wird ein braver, tüchtiger junger Mann mit guten Schulzeugnissen und schöner Handschrift für ein Reiskontor gesucht. Was meinen Sie, wenn ich die heutzutage veröffentliche, bekomme ich dann Probleme? Ist das noch zulässig?
Ja, das ist so ein klarer Fall. Hier werden gleich zwei genannte Punkte des AGG missachtet. Zum einen gäbe es eine Diskriminierung des Alters und eine Diskriminierung wegen des Geschlechtes. Die Herausforderung für Arbeitgeber besteht darin, dass solche Diskriminierungen häufig in Stellenanzeigen vorkommen. Und der potenzielle und abgelehnte Bewerber bekommt eine Beweiserleichterung, wenn er solche Indizien vortragen kann. Und aus der Praxis kann ich Ihnen sagen, wenn eine solche Beweiserleichterung vorliegt durch eine diskriminierende Stellenanzeige, dann hat man im Grunde keine Chance mehr. Die Beweislastumkehr gelingt den meisten Arbeitgebern anschließend nicht mehr. Doch aus Ihrer Sicht, Frage Jürgens, welche Bestandteile dürfen heutzutage bei einer Stellenanzeige grundsätzlich nicht fehlen, um das AGG einzuhalten?
Dazu gehören grundsätzlich viele unterschiedliche Aspekte. Das betrifft sowohl das Format einer Stellenanzeige als auch die Wortwahl in einer Stellenanzeige. Denn heutzutage ist das mehr als eine Auflistung von Anforderungen und Aufgaben. Die Stellenanzeige bietet dem Unternehmen, deren Kultur, deren Werte zu präsentieren, um Talente anzuziehen. Und deswegen sollte eine Stellenanzeige klar strukturiert sein, damit Kandidaten schnell und unkompliziert alle wichtigen Informationen bekommen. Wesentliche Bestandteile sind der Stellentitel natürlich, der Arbeitsort und die Arbeitszeit, gerade wenn man Teilzeit oder Vollzeit sucht, die Unternehmensbeschreibung mit der Kultur und den Werten, die Kernaufgaben der eigentlichen Tätigkeit, Qualifikation, Anforderungen an den Kandidaten, die Benefits und am Abschluss der Bewerbungsprozess und die Kontaktmöglichkeiten, also den sogenannten Call to Action. Zusammengefasst kann man sich das ganz einfach merken mit den W-Fragen, also wer sind wir, wen suchen wir, was erwarten wir, was bieten wir aber auch und wie soll die Bewerbung am Ende aussehen, also die Bewerbungsmodalitäten.
Das ist interessant. Können Sie diese Aspekte noch ein bisschen mehr vertiefen und haben Sie Beispiele dazu?
Klar, Unternehmen werden bei ihren Stellenanzeigen heutzutage immer kreativer. Wenn man da mal so ein bisschen auf die Suche geht, habe ich zum Beispiel von einem Maschinenbauunternehmen in Baden-Württemberg eine Stellenanzeige gefunden. Die werben ganz groß damit mit Wanted, Starbesetzung für den Krieg der Späne gesucht, CNC, Zerspanungsmechaniker als Jedi oder Prinzessin im Bereich Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen. Die Aufgaben werden dann geschrieben mit Episode 1, Episode 2, also so ein bisschen in Anlehnung an den Film, sag ich mal. Oder eine Stelle von einer Kindergarten oder von einer Kindertagesstätte, die haben ihre Aufgaben beschrieben mit, sie arbeiten gerne bei 300 Dezibel, beherrschen das Wort Nein in 24 Sprachen, verkraften das permanente Sitzen auf Zwergenstühlen, dann sind sie bei uns genau richtig. Das sind jetzt natürlich extreme Beispiele, aber sie zeigen auch, dass die Unternehmen sehr authentisch dargestellt werden und darauf kommt es natürlich an. Also Kandidaten wollen Informationen zum Gründungsjahr, Standort, Anzahl der Mitarbeiter, Branche, die müssen schon mit rein, aber gleichzeitig muss man natürlich auch die Unternehmenskultur beschreiben und zeigen, dass man Expertise auf seinem Gebiet hat als Unternehmen. Und mein Tipp ist da zum Beispiel, vielleicht auch als Arbeitgeber mal bei der Belegschaft nachzufragen, was deren oder der Belegschaftsmeinung nach das Unternehmen einzigartig macht oder warum man sich damals für diese Firma entschieden hat. Denn genau diese Antworten geben halt ein realistisches Bild vom Arbeitsalltag. Kombiniert mit den Unternehmensfragen, der Corporate Identity, realen Bildern, also keine Stockbilder, die man im Internet bekommt, sondern wirklich originale Bilder aus Produktion, aus dem Büro, machen das für den Leser oder für den potenziellen Kandidaten einfach nahbarer in einer Stellenanzeige. Denn der Bewerber muss sich beim Lesen schon vorstellen können, wie es ist, in dem Unternehmen zu arbeiten hinterher. Das Gleiche gilt auch für die Kernaufgaben, also 5 bis 8 Kernaufgaben, die informativ, aber ohne Interpretationsspielraum die tägliche Arbeit beschreiben, reichen da vollkommen aus.
Solche kreativen Stellenanzeigen mit viel Informationen müssen zugleich sorgfältig auf Diskriminierungsmerkmale überprüft werden, denn sie bergen auch ein erhebliches Risiko. Einen interessanten Fall hatte hierzu das LAG Mecklenburg-Vorpommern im Oktober 2023 zu entscheiden. An der Tankstelle hatte sich dort in einer Stellenanzeige präsentiert und beworben als junges, dynamisches Team mit Benzin im Blut. Und ein 50-jähriger IT-Systemtechniker, der hatte sich darauf beworben und er ist ohne Angabe von Gründen abgelehnt worden. Stattdessen stellte die Tankstelle einen 48-jährigen alten Mitbewerber ein. Der abgelehnte System-IT-Techniker forderte daraufhin eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Bruttomonatsgeldern wegen vermeintlicher Altersdiskriminierung. Man bezog sich hierbei auf die Formulierung »junges dynamisches Team mit Benzin im Blut«. Was hat nun das Gericht dazu gesagt? Letztendlich hatte der Kläger keinen Erfolg. Ihm ist es eben nach der Auffassung des Gerichts in diesem Fall nicht gelungen, Indizien vorzutragen, die eine unzulässige Benachteiligung aufgrund des Alters vermuten lassen. Die Formulierung in der Stellenanzeige in diesem Fall war ein übertriebener, ironischer und nicht ernst gemeinter Werbespruch. Sie sehen aber daran, das kann auch ein anderes Gericht wieder anders sehen. Es ist wieder mit Risiken verbunden, sodass man beide Seiten betrachten muss. Die rechtlichen Fragen, ist das noch vertretbar, wie aber auch möglichst viele Informationen in der Stellenanzeige unterzubringen.
Ja, dieser Fall zeigt sehr gut, wie wichtig eine korrekte Wortwahl ist. Und daran sehen wir auch, was Sprache und Wort in vermeintlich kreativen Stellenanzeigen für Folgen haben können. Mein Tipp daher ist es zum Beispiel auch frühzeitig schon, den Stellentitel neutral zu formulieren. Also man kann zum Beispiel statt einem Fachmann für, nehmen wir mal Automatisierungstechnik MWD, eine Fachkraft für Automatisierungstechnik MWD suchen. Bei einem Stellentitel sollte man auch darauf achten, dass man schon ein paar relevante Informationen mit reingibt. Zum Beispiel die Position, den Bereich, die Qualifikation. Man muss aber darauf achten, dass man keine Abkürzung großartig verwendet, ne? Also ein SAP-FICO-Berater, jemand, der in diesem Bereich arbeitet, wird damit was anfangen können. Für alle anderen ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Ebenso ist es mit Fremdsprachen. Also wenn ich eine Empfangskraft suche, aber stattdessen Head of Commercial Front Office MWD suche, ja, wird es etwas schwieriger. Auch interne Bezeichnungen sollte man weglassen, sondern klassische Berufsbezeichnungen, die auch ein potenzieller Kandidat zum Beispiel bei Google eingeben würde, Vertriebsindienst, Sachbearbeitung, sollte man im Stellentitel nehmen. Auch bei den Qualifikationen zum Beispiel in einer Stellenanzeige sollte man sich im Vorfeld schon verdeutlichen als Unternehmen, was sind die absoluten Must-Haves, die ein Kandidat haben muss und welche Aufgaben oder welche Qualifikationen sind vielleicht wünschenswert. Also kommt einmal im Monat vielleicht eine E-Mail auf Englisch rein, schreibe ich dann aus, ja, verhandlungssichere Englischkenntnisse oder reicht dafür auch ein solides Englisch aus, aber ich könnte als Benefit meinen Mitarbeiter einen Englischkurs bezahlen oder eine Sprach-App, geben. Also da muss man sich vorher im Klaren machen, was brauche ich wirklich und was kann man vielleicht hinterher noch durch einen Kurs erlernen, was ist wünschenswert, wo man vielleicht nur die Basics braucht.
Manchmal sind es eben nur Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen können. Haben Sie noch so mehr solcher Tipps, Frau Hager-Jürgens?
Ja, ich sprach gerade schon das Thema Benefits an. Auch das ist natürlich ein super wichtiges Thema heutzutage für potenzielle Kandidaten. Dabei geht es ja für ein Unternehmen primär um die Frage, was hebt quasi unsere Firma vom Wettbewerb ab? Ne? Also welche Vorteile hat ein Kandidat, sich in diesem Unternehmen zu bewerben und in diesem Unternehmen zu arbeiten und nicht bei der Konkurrenz? Und man kann dabei so eine pauschale Aussage treffen, ne, das Auge ist irgendwie mit. Also man kann bei einer Stellenanzeige darauf achten, dass die Anzahl an Bullet Points ungefähr die gleiche Anzahl ist wie die Aufgaben, die der Bewerber hinterher erfüllen muss. Bedeutet im Umkehrschluss, man gibt genauso viel Arbeitsleistung, wie man hinterher an, ich sag mal, Benefits auch wieder rausbekommt. Auch noch oftmals unterschätzt, aber enorm wichtig ist der letzte Abschnitt in einer Stellenanzeige, also der Schluss, die Kontaktinformation. Geben Sie dort oder geben Sie als Unternehmen einen konkreten Ansprechpartner. Niemand bewirbt sich gerne nur mit sehr geehrter Damen und Herren und weiß gar nicht, wer antwortet mir, wen muss ich da ansprechen, wenn ich vielleicht eine Rückfrage habe, sondern benennen Sie eine konkrete Person, bei der man vielleicht auch mal anrufen kann, wenn man noch eine Frage hat oder was ergänzen möchte. Und machen Sie Angaben zu dem Bewerbungsprozess. Das ist dieser sogenannte Call of Action. Ne? Also geben Sie an, wenn Sie jetzt hier auf den Jetzt bewerben-Button drücken, erhalten Sie innerhalb von 10 Tagen eine Rückmeldung, ob wir Sie für den nächsten Prozessschritt berücksichtigen können. Also das schafft Transparenz und Sicherheit für den Kandidaten, weil er weiß, okay, ich bekomme auf jeden Fall innerhalb der nächsten 10 Tage eine Rückmeldung und sitzt nicht auf heißen Kohlen und nach irgendwie 4-5 Wochen kriegt man dann doch eine Absage. Machen Sie das klar oder machen Sie das transparent für die potenziellen Bewerber?
Bewerberprozess, das war ein gutes Stichwort von Ihnen, Frau Hager-Jürgens, denn wichtig im Stellensetzungsverfahren sind auch viele Verfahrensvorschriften. Das wird häufig übersehen. Unternehmer müssen nämlich hier auf mögliche Verstöße gegen Verfahrens- und Förderpflichten, insbesondere für Schwerbehinderte, achten. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes ist ein Verstoß gegen diese Verfahrensvorschrift, egal welche, ein Indiz für die Diskriminierung von Schwerbehinderten. Ein abgelehnter Schwerbehinderter könnte so leicht eine Entschädigung verlangen. Um Verstöße zu vermeiden, müssen Sie die offene Stellenanzeige bei der Bundesagentur für Arbeit melden, einen Inklusionsbeauftragten bestellen, eine Beschwerdestelle einrichten und den Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung über eine Bewerbung und informieren. Aber damit noch nicht genug. Es gibt auch die Notwendigkeit, gegebenenfalls eine Erörterung mit dem Bewerber durchzuführen. Und in jedem Fall muss die Ablehnung entsprechend begründet werden. Sie merken also, wahnsinnig viele Pflichten im Bewerbungsprozess. und sehr bürokratisch. Und jeder einzelne Verstoß ist ein Indiz für die Benachteiligung der Behinderung. Hier ein wichtiger Tipp von mir. Sie müssen natürlich auch jede Bewerbung dann durchlesen und nachprüfen. Ist in der Bewerbung ein Hinweis auf eine Schwerbehinderung? Weil dann werden diese entsprechenden Pflichten ausgelöst.
Ja, man sieht eine Menge Hinweise, sowohl rechtlich als auch aus, ich sag mal, psychologischer Sicht, die man beachten muss bei einer Stellenanzeige. Wenn man jetzt bedenkt, in Deutschland gibt es circa 1600 Jobportale. Eine Stellenanzeige ist durchschnittlich 143 Tage online oder es dauert 143 Tage, bis eine Stelle neu und wieder besetzt ist.
Ja, AGG-Hopper sind diejenigen, die sich diese ganze Rechtslage zum Geschäftsmodell gemacht haben, die nämlich dann sich auf eine Vielzahl von Stellenausschreibungen bewerben und insbesondere solche, wo sie eine Diskriminierung offensichtlich erkennen. So hat sich ein Jurastudent beworben als Sekretär auf Stellen, wo eine Sekretärin beworben worden ist und hat dann im Anschluss jeweils eine Entschädigungsklage geltend gemacht. Das in einer dutzenden Anzahl von Vielzahlen Fällen. Immer wieder sind Arbeitgeber auf diesen Fall hereingefallen. Die Rechtsprechung sieht und macht da natürlich einen Riegel vor, wenn man erkennt, dass das alles offensichtlich ist. Das LRG Hamm hat hier einen Rechtsmissbrauch in einem konkreten Fall erkannt. Wenn objektive Anzeichen ergeben, dass man im Grunde gar nicht für diese Stelle interessiert war. In dem konkreten Fall waren Anhaltspunkte dafür, dass man sich beworben hat auf eine sehr weit entfernte Stelle. Hier waren es 170 Kilometer. Aber auch die Art und Weise einer Bewerbung, also offensichtliche Rechtschreibfehler einzubauen und Grammatikfehler, obwohl man als Bürokraft sich beworben hat, also die ungeeignete sofort deutlich zu dokumentieren. Das sind alles Anzeichen, die einem dann eine Möglichkeit geben zu sagen, ich bin AGG-Hopper. Aber auch hier ist die Rechtsprechung sehr restriktiv. Vermeiden Sie lieber im ersten Schritt solche diskriminierenden Stellenanzeigen, um nicht einem solchen AGG-Hopper auf den Leim zu gehen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, zusammengefasst als Handlungsempfehlung kann man den Arbeitgebern mit auf den Weg geben, die Personalabteilung vielleicht auch regelmäßig zu den Grundsätzen des AGG zu schulen. Ne, was sind potenzielle Diskriminierungssituationen? Gucken Sie dazu gerne auch mal in die Seminarbroschüre der VBU. Also auch wir bieten regelmäßig Veranstaltungen zu diesen Themen an. Man kann die Stellenanzeigen grundsätzlich regelmäßig überprüfen. Vielleicht auch mal von Kollegen noch mal drüber lesen lassen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten bestehen. Den Entscheidungsprozess oder den generellen Bewerbungsprozess, das Bewerbermanagement auch schriftlich festhalten, sorgfältig dokumentieren, so dass, falls es zu einer AGG-Klage kommt, man da auch alles, ich sag mal, direkt beisammen hat. Und besteht der Verdacht bei einer missbräuchlichen Geltung machen von so einem AGG-Hopper, wie Herr Schwunk es gerade erklärt hat, dann sollte man da natürlich auch die Ernsthaftigkeit der Bewerbung in Frage stellen und vielleicht Entschädigungsansprüche klarstellen.
Und grundsätzlich gilt, wenn Sie Fragen rund um das Thema Stellenanzeigen haben, schreiben Sie uns an oder rufen Sie uns gerne an. Das Team der VBU berät und unterstützt Sie sowohl rechtlich mit unserem Team aus 7 Syndikus-Rechtsanwälten, aber auch konkret durch Frau Hager-Jürgens bei der Formulierung Ihrer Stellenanzeige. Bei uns bekommen Sie das Komplettpaket. Frau Jürgens, vielen Dank für Ihre vielen Tipps. Ich habe aber auch gelernt, dass man das im Grunde nur im Team gemeinsam bestmöglich eine Stellenanzeige hinbekommen kann. Die Wirtschaftspsychologin und der Jurist, die müssen beide im Team gemeinsam beraten und arbeiten.
Das haben Sie sehr schön gesagt und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag mit vielen Grüßen aus Wuppertal.
Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über die Leistungen der VBU erfahren? Dann besuchen Sie uns einfach auf www.vbu-net.de. Hier finden Sie alle Informationen zu unseren umfangreichen Angeboten und die richtigen Ansprechpartner für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.